Frühlingsnebel liegt über dem Parkplatz des Robert Wood Johnson University Hospitals, auf dem, abgesehen von etlichen Streifenwagen, kein Fahrzeug zu sehen ist. Eine Frau in OP-Kleidung geht vor dem Haupteingang auf und ab und telefoniert. Ella hat ihren Wagen abgestellt. Trotzdem umklammert sie das Lenkrad, während sie auf ihre blassen, nackten Beine hinabschaut. Sollte sie nicht doch erst nach Hause fahren und sich ein bisschen professioneller kleiden? Aber Mr. Steadmans Stimme hatte ungewöhnlich erschüttert geklungen. Normalerweise ist er durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Sie wirft einen Blick in den Spiegel an der Sonnenblende und wischt mit dem Daumen über das verschmierte Make-up. Anschließend steigt sie aus ihrem Wagen. Die hochhackigen Fick-mich-Pumps sind vielleicht doch ein bisschen zu viel. Darum beugt sie sich nach hinten und holt die Sneakers aus ihrer Sporttasche. Die Frau in OP-Kleidung geht unverändert hin und her. Ella beobachtet, wie sie diskret die Faust an den Mund legt, tief Luft holt und eine dichte Dampfwolke ausstößt. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Die Rezeptionistin würdigt sie kaum eines Blickes. Wer in der Nachtschicht der Notaufnahme arbeitet, hat vermutlich schon alles gesehen. Ella war mal mit einem Medizinstudenten zusammen gewesen, der sein Facharztpraktikum in der Notaufnahme gemacht hatte. Er hatte sie mit allerhand Geschichten unterhalten, zum Beispiel die von einem Typen, der sich eine Barbie-Puppe in den Hintern gesteckt hatte, einem PCP-Junkie, der während eines miesen Trips zwei seiner Finger aufgegessen hatte, oder einem Bauarbeiter, dem ein Nagel bis zum Anschlag im Kopf steckte und der trotzdem noch bei Bewusstsein war und sprechen konnte. Da schafft es eine Psychotherapeutin im kleinen Schwarzen wahrscheinlich nicht einmal in die Top 10 der seltsamsten Erscheinungen. Die Rezeptionistin spricht ein paar Sätze in ein Telefon und winkt Ella weiter in den Behandlungsbereich. Die Tür gibt ein schrilles Summen von sich und Ella betritt einen großen, von grellen Leuchtstofflampen erhellten Raum. Die Betten sind von blauen Vorhängen umgeben, hinter denen piepsende Geräte und Stimmen zu hören sind. Am hinteren Ende sieht sie Mr. Steadman mit ein paar weißen Männern reden, drei Polizeibeamte in Uniform und ein streng wirkender Mann mit Schnurrbart, der sich das Poloshirt in den Bund seiner Jeans gestopft hat. Er und Mr. Steadman scheinen sich über irgendetwas zu streiten. Für den Bruchteil einer Sekunde macht sich Ellas Fluchtinstinkt bemerkbar. Eine Erinnerung blitzt in ihrem Bewusstsein auf. Eine Prozession von Polizisten, Ärzten und Sozialarbeitern, die ihr alle dieselben Fragen stellen. Hast du ihn gesehen? Woran kannst du dich erinnern? Hat er dich angefasst? Sie blickt einen Moment lang zu Boden, versucht sich zu sammeln, betrachtet erneut ihre nackten Oberschenkel und wird zurückversetzt in den Behandlungsraum, wo sie mit hochgelegten Beinen auf dem Untersuchungsstuhl sitzt. Nach dem Überfall war Ella nicht ansprechbar gewesen. Die Krankenhauspsychologen hatten ebenso wenig Erfolg gehabt wie ihre Eltern. Daraufhin hatte die Schule Mr. Steadman geschickt. Er hatte keine Ausbildung im Umgang mit Traumapatienten, sondern war lediglich der Ersatz für eine Beratungslehrerin im Mutterschaftsurlaub. Der coole Lehrer. Jung, gut aussehend. Einer, für den die Mütter schwärmten. Aber gleichzeitig war er kompetent und sachlich. Ein Mensch, dem man eine verantwortliche Position anvertrauen konnte. Das war vermutlich auch der Grund dafür, dass er später Schulleiter geworden war. Mr. Steadman sieht sie und winkt ihr kurz zu. Er reagiert nicht auf die gedämpften Schreie aus einem Abteil gleich hinter der Gruppe. Jetzt kommt ein Arzt mit verzerrter Miene hinter dem Vorhang hervor. Er sagt etwas zu den Männern und schüttelt den Kopf. Mr. Steadman legt dem Arzt tröstend die Hand auf die Schulter und nähert sich dann Ella. Danke, dass du gekommen bist. Tut mir leid, dass ich dir den Abend verdorben habe. Davon abgesehen verliert er kein Wort über ihre Aufmachung. Er bringt sie auf den Stand der Dinge. Nach Mitternacht waren die Mitarbeiterinnen der Dairy Creamery, allesamt Teenager, ermordet im Hinterzimmer der Eisdiele aufgefunden worden. Zwei von ihnen waren Schwestern gewesen. Die Mutter der beiden hatte sich Sorgen gemacht, als sie nicht von ihrer Schicht nach Hause gekommen waren und nicht auf ihre Textnachrichten reagiert hatten. Jetzt stand sie unter starken Beruhigungsmitteln. Aber eine hat überlebt. Ella kennt die Antwort auf ihre Frage, deshalb ist sie ja hier. Mr. Steadman nickt. Eine Schülerin von meiner Schule. Sie hat gar nicht dort gearbeitet, wir nehmen an, dass sie eine Kundin war. Vielleicht hat sie den Täter überrascht. Er räuspert sich. Ich hoffe, dass du mit ihr sprechen kannst. Die Ärzte und die Detectives kommen einfach nicht weiter. Sie ist, naja, das wirst du schon sehen. Der Bezirksstaatsanwalt hat mich angerufen, weil er muss seinen Satz nicht beenden. Die Antwort liegt auf der Hand, weil er Ella nach dem Überfall auf den Blockbuster-Laden geholfen hatte. Aber sie will weder mit mir noch mit sonst jemandem sprechen und will sich auch nicht untersuchen lassen. Ich hoffe, dass du vielleicht mehr herausfindest, bevor sie gezwungen sind, sie zu sedieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die... Du bist unsere größte Chance. Lange kann ich sie nicht mehr hinhalten. Mr. Stedman blickt zu dem Mann im Polohemd und Jeans hinüber, vermutlich ein Detective, der das Mädchen zweifellos so schnell wie möglich befragen will. Da draußen läuft ein Killer frei herum. Wie heißt sie? Jessica Duvall, aber sie wird Jessie genannt. Wo sind ihre Eltern? Will sie auch mit ihnen nicht sprechen? Sie lebt in einer Pflegefamilie. Ich weiß nicht genau, wieso. Sie ist neu an meiner Schule und wir werden nur sehr spärlich informiert. Das Gemurmel der Polizistengruppe wird lauter. Sie richten ihre Blicke auf Ella. Sie holt tief Luft und betritt das Abteil.